Amen. Wundervolles Lied. Lass uns jetzt noch gemeinsam still werden und aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus Psalm 102, ich lese den Psalm 132 aus der Lutherbibel. Gedenke, Herr, an David und all seine Mühsal, der dem Herrn einen Eid schwor und gelobte den Mächtigen Jakobs. Ich will nicht in mein Haus gehen, noch mich aufs Lager meines Bettes legen. Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, eine Wohnung für den Mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata, wir haben sie gefunden im Gefilde von Jah. Wir wollen in seine Wohnung gehen und anbeten vor dem Schemel seiner Füße. Herr, mache dich auf zur Stätte deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Deine Priester lass sich kleiden mit Gerechtigkeit und deine Heiligen sich freuen. Weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten um deines Knechtes David willen. Der Herr hat David einen Eid geschworen. Davon wird er sich wahrlich nicht wenden. Ich will dir auf deinen Thron setzen einen, der von deinem Leibe kommt. Werden deine Söhne meinen Bund halten und mein Gebot, dass ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen ewiglich. Denn der Herr hat Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, denn das gefällt mir. Ich will ihre Speise segnen und ihren Armen Brot genug geben. Ihre Priester will ich mit Heil kleiden und ihre Heiligen sollen fröhlich sein. Dort soll dem David aufgehen ein mächtiger Spross. Ich habe meinen Gesalbten eine Leuchte zugerichtet. Seine Feinde will ich in die Schande kleiden, aber über ihm soll blühen seine Krone. Amen. Bruder Johannes, darf ich dich bitten?
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schön, dass wir heute Abend hier zum ersten Mal bei Ihnen in Wächtersbach sein dürfen. Vor vielen Jahren war ich schon mal bei den Nazarenern in Hanau, eigentlich schon öfters mal, und dann auch einmal zum Missionsvortrag, damals noch in Roth. Aber bis hierher, so weit in den Osten, haben wir es bis jetzt nicht geschafft. Freut mich, dass das heute das erste Mal geklappt hat. Ich bringe herzliche Grüße mit von Walter Engessler, der ab und zu ja hier predigt. Und wir waren heute Morgen im christlichen Männertreff der Evangelischen Gemeinschaft Kinzigtal zusammen. Und er hat ganz besonders die Männer alle ganz herzliche Grüße an euch hier aufgetragen. Also ja, wenn ich darf, nehme ich Ihre Grüße mit nach Markhübel. Dort sind wir morgen in der Evangelischen Gemeinschaft in Hammersbach zum Gottesdienst und da nehme ich Ihre Grüße gerne mit. Nur erwähnen möchte ich für alle, die sich für Blasmusik interessieren, Classic Brass ist am 22. März bei den Methodisten in Rothenbergen. Wer sich dafür interessiert, das ist also eine tolle Bläser-Kombo. Ich selbst spiele in Oberissigheim bei den Bläsern mit. Also von daher wollte ich darauf hinweisen. Es wurde auf unseren Schriftentisch schon hingewiesen. Da können Sie auch gerne unseren letzten Rundbrief mitnehmen, was so im Hause weiter passiert. Wir sind ja zum ersten Mal hier und wenn man irgendwo hinkommt zum ersten Mal, da bringt man auch ein Geschenk mit. Und wir können jetzt aber natürlich nicht alle kriegen, sondern ich muss jetzt fragen, hat jemand in der letzten Woche Geburtstag gehabt? Ja, ach, das ist ja wunderbar, denn Sie kriegen den christlichen Deutschlandkalender, den meine Frau und ich jährlich herausgeben, mit Worten Gottes und Erklärungen dazu, mit Bildern aus ganz Deutschland, die wiederum zu Wort und Erklärung passen. Hat die nächste Woche jemand Geburtstag? Wie, wenn jetzt mehrere kommen? Dann Ja, gibst du es gerne weiter. Gottes Segen nachträglich zum Geburtstag. Motana kopra kunlis an lasern prapu benjao sung sutsam rabugat ni ti raudai suksa pravachanatam na ti prachum ni. Ich weiß, dass die Nazarener sehr gerne mit der Mission zu tun haben. Und so hätte ich sie begrüßt, 12.000 Kilometer südöstlich von hier, wenn ich sie im Gottesdienst in Thailand begrüßt hätte. Wir wollen auf den Predigttext für diesen Gottesdienst hören. Wer kann, möge sich vor dem Wort Gottes erheben. Ich lese aus Matthäus 4 die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Herr unser Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Die Überschrift zu dieser Predigt heißt: Wege Gottes oft anders als gedacht. Ich denke, wir sind alle schon reifer an Jahren oder viele von uns, und diese Erfahrung ist wohl keinem so ganz unbekannt. Anders als gedacht. Das wäre jetzt spannend, mal Ihre Story zu hören, wo überall das in Ihrem Leben zugetroffen ist. Die Wege Gottes auf einmal anders verlaufen, als wir es uns vorgestellt hatten. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wer kennt also nicht solche Tage, an denen nichts läuft wie geplant? Das kann an Pannen liegen, die sich einstellen. Das Auto springt nicht an, gerade wenn wir es eilig haben und knapp mit der Zeit dran sind. Das können Erkrankungen bei einem selbst, bei Kindern oder Hausgenossen, die vierbeinigen Hausgenossen buchstäblich mit eingeschlossen sein, die plötzlich die ganze Planung über den Haufen schmeißen. Das können Streiks oder Unwetter oder Umleitungen sein, wie mir es heute Morgen in Gelnhausen gegangen ist. Barbarossa-Markt, ein Verkehrschaos. Was kann nicht alles schiefgehen an so einem Tag? Es kann aber auch sein, dass man sich auf etwas ganz anderes eingestellt hat, im Blick auf größere Dinge, im Blick auf eine neue Arbeit, im Blick auf einen Umzug, im Blick auf ein Studium oder im Blick auf ein wichtiges Gespräch, das zu führen ist. Und plötzlich entpuppt sich alles so ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Es gibt ein Buch von Dwight L. Moody, das heißt Anders als Sie dachten. Oder es gibt das geflügelte Wort des Karikaturisten Wilhelm Busch: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und das weist beides so in diese Richtung, in diese Erfahrung, die wir als Menschen im Laufe unseres Lebens sammeln müssen. Ich will mal behaupten, bleibt keinem erspart. Wenn jemand an Gott glaubt, kommt er früher oder später zu der Erkenntnis, dass Gottes Wege oft anders sind, als wir Menschen es erwarten. Also es sind nicht nur einfach Pleiten, Pech und Pannen des Lebens, sondern wir wissen natürlich, dass Pleiten, Pech und Pannen immer an der Zulassung Gottes vorbeigehen müssen. Und auf einmal haben wir es mit Gott zu tun. Dass Gottes Wege anders sind, einfach anders, als wir erwartet haben. Vom Augenblick in meines Studiums, als mir klar war, ich soll in die äußere Mission gehen und dort Gott dienen, war ich total auf Japan fixiert. Und auf einmal landete ich in Thailand. So kann es gehen. Und wenn das so ist, dann dauert es manchmal eine gewisse Zeit, bis wir bereit sind, uns auf diese geheimnisvollen Umleitungen Gottes in unserem Leben einzulassen. Es gibt das Zitat, mancher von Ihnen kennt es vielleicht, das sagt: Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Ein wunderbares Wort. Es wird Tolstoi oder Dostojewski oder Thomas von Aquin zugeschrieben, egal wer es zuerst gesagt hat, es ist immer noch richtig. Habe dein Schicksal lieb. Nicht nur, nimm es halt irgendwie hin, sondern sag bewusst Ja zu diesen Umleitungen deines Lebens. Eine wichtige Wahrheit für das Leben gläubiger Menschen. Natürlich, ich höre jetzt schon, wie mancher sagte, das Wort Schicksal hat das im Christlichen etwas zu suchen? Nee, nicht wirklich. Schicksal, das ist für viele so etwas Fremdes, Geheimnisvolles. Irgendwelche Menschen, Mächte im Universum oder Menschen oder Umstände, denen man ausgeliefert ist. Die Begriffe Kismet aus dem Arabischen oder Karma aus dem Buddhismus sind eher so zu verstehen. Muss sich dem halt unterwerfen, kannst sowieso nichts dran machen. Christen leben in der Überzeugung, dass ihr Leben in der Hand ihres liebenden Vaters im Himmel liegt. Und damit ist jedes Ausgeliefertsein an irgendwelche nebulösen Mächte vollkommen ausgeschlossen. Auch wenn sich das manches Mal so anfühlt, ausgeliefert zu sein an Ärzte oder ihre Wartelisten. Am Ende steht immer der Vater im Himmel dahinter, der die Fäden lenkt und leitet. Und dieser liebende Gott und Vater macht keine Fehler. In Matthäus 4 beginnt für Jesus die Mission seines Lebens. In der Theologie sprechen wir im Blick auf das Leben Jesu von der Missio Dei. Es handelt sich dabei um den Rettungsplan Gottes für eine gefallene Welt. Es ist der komplizierteste Spezialauftrag, den je ein Mensch bekam. Wir werden an den Filmtitel Mission Impossible erinnert, ein unmöglicher Auftrag. Und wenn einer einen unmöglichen Auftrag auszuführen hatte, dann war es Christus in dem Rettungsdienst für diese Welt. In der Versuchungsgeschichte beginnt der Dienstantritt Jesu. Und er beginnt so ganz anders, als man sich das vorstellen würde. Man würde ja erwarten, also wenn der Heiland der Welt jetzt nun endlich, er hat sein 30. Lebensjahr erreicht, er kann sich also jetzt Rabbiner nennen, er bringt die Voraussetzung mit, jetzt will er loslegen. Oder wird er vom Geist Gottes in die Wüste geführt? Das ist schon seltsam. Eigentlich hatte ich mir es doch so toll vorgestellt. Und dann werde ich durch den Plan Gottes so ausgebremst. Und dann kommt es dort in der Wüste zu einem ganz wichtigen Punkt, den die Cineasten unter uns, also Filmliebhaber, sehr gut kennen, gehört zu jedem guten Film, wo es einen Helden und einen Schurken gibt. So ziemlich gegen Ende des Filmes kommt es wozu? Zum Showdown. Jawohl, danke. Zum Showdown. Das ist also der Augenblick, wo sich der Held und der Schurke Auge in Auge gegenüberstehen und wo dann die Würfel fallen. Aber bei Jesus fängt seine Mission mit dem Showdown an. Gott führt diesen Showdown mit Hilfe des Heiligen Geistes selbst herbei. Eine zweite Begegnung dieser Art zwischen Jesus und dem Satan wird uns im Neuen Testament nicht mehr berichtet. Offensichtlich sind bereits hier die Würfel gefallen. Am Anfang seines Dienstes fallen die Würfel. Darin steckt ein tiefer Sinn, liebe Freunde. Es geht in dem, was nachfolgt, nicht mehr um die Frage, wer gewinnt, sondern es geht nur noch um die Frage, wie viele auf die Seite des Siegers gezogen werden können. Wer gewinnt, der Sieg ist ausgemacht, das ist fertig. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, so singen wir im alten Choral. Jetzt geht es nicht mehr um die Frage, wer siegt, sondern es geht nur noch um die Frage, wie viel können auf die Seite des Siegers gezogen werden. Gerufen werden, kommt! Hier in der Wüste und endgültig am Kreuz von Golgatha wird der Sieger eindeutig ermittelt. Auf die Infragestellung, ob man heute noch an einen personifizierten Bösen glauben kann, gehe ich nicht ein. Hat mich sehr berührt, als ich in der Vorbereitung zu dieser Predigt evangelischen Gottesdienst-Hilfsbuch geblättert habe, war ganz nett. Auf einmal stand da, naja, also die Botschaft von einem personifizierten Bösen kann bei den Menschen ja höchstens noch ein müdes Lächeln hervorrufen. Das verstehe ich nicht. In den 60er Jahren hat der Sänger Ralf Bendix ein Lied gesungen, viele Menschen sagen, es gäbe keinen Teufel. Aber ich glaube an den Teufel, denn ich kenne ihn jede Nacht, wenn es klopft an meiner Tür. Ohne diese Lehre, ohne dieses Wissen um das ultimative Böse sind ja so unheimlich viele Dinge in dieser Welt überhaupt nicht zu erklären. Das hat ja oft mit Psychologie gar nichts mehr zu tun. So böse können sich Menschen auf einmal verhalten und agieren. Darum glaube ich, dass diese Begegnung genauso stattgefunden hat. Es ist mir unerklärlich, wie das angesichts all des Grauens in der Welt überhaupt eine Frage sein kann. Für mich ist wichtig zu erkennen, dass dieser Abschnitt für uns eine große Hilfe darstellen will. Wofür? Um zu lernen, wie wir mit schwierigen Wegen und Herausforderungen, die Gott in unser Leben einwebt, umgehen können. Das ist das eigentliche Thema. An den Anfang setzt Christus eine Lehre, eine Fibel, eine Lektion, wie wir erfolgreich mit den Herausforderungen, mit Pleiten, Pech und Pannen des Lebens umgehen können und gestärkt daraus hervorgehen. Es sind 10 kurze Impulse, die ich Ihnen dazu weitergeben kann. Das ist insofern praktisch, weil Sie dann an jedem Finger einen abzählen können. Und Sie wissen auch immer, wo ich in der Predigt bin. Erstens, Gottes Auftrag führt in die Einsamkeit. Wenn der Geist Gottes beginnt, in einem Menschen zu wirken, dann führt der erste Weg heraus aus dem Trubel des Lebens in die Stille hinein. Das ist ein geistliches Prinzip, das wir aus vielen Stellen der Heiligen Schrift ableiten können. Aus dem Trubel in die Stille. Und ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, was fällt Ihnen da aus der Bibel ein? Sie könnten sofort aus der Pistole geschossen einiges nennen. Der Liederdichter Rudolf Kögel hat in einem Lied geschrieben, ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Was gewesen werde, stille, stille, was der einst wird sein. All mein Wunsch und all mein Wille gehen in Gottes Willen ein. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Erst dort kann der Mensch sich selbst, das Wesen der Welt, die Verflechtung der Schuld und die bittere Notwendigkeit der Erlösung erkennen. Darum ist das Aushalten in der Stille Gottes nicht ganz einfach, aber es ist unerlässlich für ein Leben des Glaubens. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung und ich sehe ja im Leben auch der anderen Christen, nichts in unserem Leben ist so umkämpft wie unsere Stille zu Gott. Da ist richtig Feuer drauf. Warum wohl? Um in die Stille einzutreten, ist es wichtig, manche liebgewordene Gewohnheit hinter sich zu lassen. Für heute bedeutet das besonders, da bin ich mir sehr gewiss, sich bewusst der allgegenwärtigen Klangberieselung zu entziehen. Es gibt Menschen, die leben 24 Stunden ohne Unterbrechung mit Klangberieselung. Am Arbeitsplatz, beim Frühstück, beim Abendessen, beim Einkaufen. Und abends stellen sie dann ihr Radio noch auf Schlummerfunktion, dass das Radio ja erst abschaltet, wenn sie schon eine Stunde pennen. Und es wurde gefragt einmal vor einigen Jahren in einer Umfrage, warum denn die Menschen so schwer den Knopf finden, um diese Geräuschkulissen auszuschalten. Und da haben ein hoher Prozentsatz, ich glaube 80%, gesagt, weil wir die Stille nicht mehr ertragen. Weil wir die Stille nicht mehr ertragen. Wie ist das bei dir in deiner stillen Zeit? Gibt es die, wo nichts und niemand dich stören darf? Es muss nicht bei jedem Gebet, bei jeder Lesung, bei jeder gottesdienstlichen Handlung im Hintergrund Musik spielen. Das ist auch so eine Unart, die man heute in vielen Gemeinden antrifft. Es muss alles mit Musiktapete immer irgendwie hintermalt werden. Warum? Und das gilt auch, wenn es fromme Musik ist. Um nicht Gefahr zu gehen, auf etwas anderes zu schielen, empfiehlt sich, den Bibeltext aus einer Bibel zu lesen und nicht vom Laptop oder vom Handy abzulesen. Da blinkt garantiert gleich irgendetwas, was die Aufmerksamkeit wieder wegzieht. Wer Gott in der Stille begegnen will, der muss sich auch von Menschen lösen. Von manchen nur kurz, Ehegefährten, Kinder, Enkel. Das muss gehen, dass wir sagen, du Schatz, ich brauche jetzt eine Zeit für mich und Gott alleine. Und einmal nur am Tage ein Weilchen stille sein. Und einmal nur am Tage mit deinem Gott allein.
Das löst dir manche Frage. Das lindert manches Leid. Dies Weilchen an dem Tage führt dich zur Seligkeit. Und es kann auch sein, dass wir uns von manchen Menschen weitgehend zurückziehen müssen, weil sie uns nicht gut tun, weil sie uns negativ beeinflussen, weil sie unsere Glaubensbeziehung zu Gott negativ beeinflussen. Der Weg, den Gott uns führen will, führt uns immer zuerst einmal in die Stille. Der Gang in die Wüste stellt in der Bibel oft einfach auch nur einen Ortswechsel dar. Für die Wüste könnte bei uns hier Wald und Feld stehen oder ein sakraler Raum oder aber auch einfach nur eine Gebetsecke in unserer Wohnung, die wir nur zu diesem Zweck aufsuchen, dort dem Herrn zu begegnen. Ein zweites. Gottes Auftrag führt in Kämpfe mit dem Bösen. Wer ernsthaft Gott dienen will, der zieht den erbitterten Hass des Teufels auf sich, denn durch diesen Dienst verliert der Teufel Seelen, die mit ihm in die Hölle wandern. Das ist der ganz einfache, simple Grund, warum der Teufel sich so aufregt. Diese Feindschaft mit dem Bösen kann Leib und Seele und Geist betreffen. Wir haben eine Tochter, unsere älteste Tochter ist mit ihrem Mann in Ägypten, sind als Missionare bei der EMO und arbeiten in Assuan im evangelischen Krankenhaus dort. Und unsere Tochter erzählte uns, dass sie jetzt also ihre Arbeit der Seelsorge unter den Mitarbeitern intensiviert hat. Und sie sagt, es ist schön, aber es ist auch sehr anstrengend. Wir spüren, es ist ein geistlicher Kampf, der sich bis auf das Wohlergehen auch unserer Kinder manchmal auswirkt. Diese Feindschaft kann also physisch oder psychisch oder gesellschaftlich oder materiell sich auswirken, denken wir nur an Hiob. Diese Feindschaft ist nicht zu fürchten, aber man muss sich ihrer bewusst sein. Der Kirchenvater Augustin schrieb schon im 4. Jahrhundert einen Satz, der mich sehr stark in meinem Dienst begleitet und getröstet hat, will Ihnen den deswegen nicht vorenthalten. Er schreibt, wer zum Dienst Gottes herantritt, der wisse, dass er zur Kelter gekommen ist. Er wird zertreten und zerschlagen und zerstampft, aber nicht, um in dieser Welt zugrunde zu gehen, sondern um hinüber zu fließen in die ewigen Weinkammern unseres Gottes. Wer zum Dienst Gottes herzutritt, der ist in diesen Kampf, in diese Missio Dei hineingenommen. Jesus sagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch verfolgen. Haben Sie mich verschmäht, werden Sie euch verschmäht, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Es gibt keine andere Möglichkeit, Jesus nachzufolgen. Drittens, Gottes Auftrag führt in Entbehrungen. Hunger steht in der Bibel stellvertretend für verschiedenste Entbehrungen. Denken wir nur an das Hungern nach Gerechtigkeit, von dem Jesus in Matthäus 5 redet. Konsequente Jesus-Nachfolge zieht solche in der Regel nach sich und das wirkt sich aus auf unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft. Aber auch unsere Eigenbestimmtheit, manche Beziehungen, Gewohnheiten, liebgewordene Heidentümer gibt es auch unter den Christen. Amulette, Bändchen, Figuren, Masken, Talismane. Viele Christen, also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht ein Buddha, werden ja nun überall in den Baumärkten zuhauf angeboten. Und ich staune nicht schlecht, wo ich überall Buddha sehe, wo ich es im Leben nicht erwartet hätte. Auch bei Christen. Der hat aber bei uns nichts zu suchen. Sicher wird man sich auch von ungerechtem Besitz lösen müssen. Wir lernen aus Lukas 19, Vers 18, wo ich betrogen habe, gebe ich vierfältig zurück. Und das gilt, liebe Freunde. Ich war schon Student im theologischen Seminar. Da machte mir eines Tages in der stillen Zeit der Geist Gottes deutlich, Johannes, du hast auch noch eine Rechnung offen. Ich sage, wo, wie? Da in Niederwittlau. Sag ich, hä, wo? Und dann erinnerte ich mich, als wir so 13, 14, 15 waren, haben wir gezeltet, junge Kerle. Und einer wusste, wo einer den Keller nicht abgeschlossen hatte. Und da sind wir hin. Und da haben wir uns Bier und Limo geholt und haben uns einen lustigen Abend gemacht. Und Jahre später macht der Geist Gottes darauf aufmerksam. Und ich war doch jetzt schon angehender Theologe. Ei. Und der Geist Gottes sagt, na, dann bring das in Ordnung. Ei, wie soll ich das denn? Naja, ich habe 20 Mark in Briefumschlag gesteckt und bin da hingegangen und habe dem Besitzer dieses Kellers das Geld überbracht. War ein gutes Gespräch. Aber es hat mein Ego schwer gestresst. Aber auch unsere eigene Eigenbestimmtheit, manche Beziehungen, Gewohnheiten, wir haben es schon gesagt, die geistliche Formel ist der mathematischen ganz ähnlich. Überall, wo ein Plus entstehen soll, wird auf der anderen Seite ein Minus erzeugt. Na, wenn ich dem Boden einen Eimer Erde entnehme, was habe ich dann? Ein Loch. Ja. Na, also Plus erzeugt immer auch ein Minus. Und deswegen lesen wir in Jakobus 4, Vers 4, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der erweist sich als ein Feind Gottes. Boah, das ist harter Tobak, oder? Ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Viertens, Gottes Auftrag wird vom Teufel hinterfragt. Der Teufel ist ein Weltmeister im Hinterfragen. Das wissen wir aus dem biblischen Bericht vom Sündenfall. Sollte denn Gott gesagt haben, Adam und Eva waren sich über die Paradiesspielregeln völlig im Klaren. Aber diese kleine Infragestellung, sollte denn Gott gesagt haben, ändert alles. Wer schon einmal eine Zeugenaussage machen musste, der weiß, wovon ich rede. Man ist sich eigentlich der Sache ganz sicher, was man gesehen oder gehört hat. Und wenn plötzlich jemand danach fragt, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so sicher. Ich hatte vor vielen Jahren, wurde ich in einen schweren Verkehrsunfall mit hineingezogen. Vor mir krachten zwei Fahrzeuge auf freier Landstraße frontal zusammen. Und der Rückprall war so stark, dass ein Auto auf mein Auto draufgeschoben wurde. Ich war alleine an der Unfallstelle und ich kümmerte mich dann sofort um die Verletzten. Das eine Auto fing an zu brennen und ich holte die Leute so gut ich konnte aus den Fahrzeugen heraus. Und zwei Jahre später oder drei Jahre später kriegte ich Post vom Amtsgericht. ich müsse doch in dieser Sache, ich wäre dort am Unfallort gewesen und sie wollten dann eben halt konkret wissen, ging konkret darum, ob die eine Beifahrerin angeschnallt war. Und ich konnte es nicht mehr genau sagen. Ich habe sie doch rausgeholt. Sie kauerte da unten in dem Fußraum. Aber habe ich den Gurt gelöst? Wie war das? Ich wusste, für die Frau hängt alles im Blick auf ihre künftige Rente und Versorgung ab von dieser Frage. Und auf einmal war ich mir nicht mehr sicher. 90%. Aber das reicht eben nicht. 90%. Heißt, ich habe immer noch 10% Ungewissheit. Ich war mir nicht mehr sicher. Wohl alle Gottesmenschen der Bibel gerieten früher oder später in diese Krise, wo sie sich plötzlich nicht mehr im Sicheren waren, im Blick auf ihre göttliche Beauftragung oder im Blick auf die göttliche Verheißung oder aber auch im Blick auf die Rolle des Jesus Christus. Denken wir nur an den Täufer Johannes, der auf einmal fragt: Bist du es wirklich? Oder müssen wir nochmal ganz neu denken? Fünftens, Gottes Auftrag durch Leiblichkeit in Frage gestellt. In der Versuchungsgeschichte des Alten Testamentes begegnen uns die Ebenen teuflischer Versuchung und die sind bis heute nicht verändert. Drei Ebenen, auf denen der Teufel seine Versuchung trägt: Leib, Seele, Geist. Der Leib, Brot, sie machen aus diesen Steinen Brot. Der Leib steht für die Triebhaftigkeit, also für das, was der Körper benötigt, um zu funktionieren. Seele, dafür steht die Frucht, die Schönheit der Frucht im Paradies. Oh, eine schöne Frucht, lecker, lecker anzusehen. Na? Hier in unserem Text: Stürz dich doch vor der Zinne, mach doch mal so einen richtigen Klamauk hier in Jerusalem. Mann, dir werden die Herzen zufliegen, Seele, dem wahren, guten, schönen, ästhetischen. Und Geist? Die Frucht im Paradies versprach, klug zu machen, weil man sein könnte wie Gott. Und hier geht es auch in dieser Versuchung: Fall vor mir nieder, sein wie Gott. Wie viele Aufträge Gottes sind an den Trieben der Beauftragten nach Sex oder Sucht oder Geld oder Macht gescheitert? Wie oft war der Teufel in deinem oder in meinem Leben erfolgreich mit seiner Versuchung? Sechstens, Gottes Auftrag wird durch das Wort bestätigt. Die Macht der Triebe, wie überhaupt alle Mächte der Welt, können nur durch das Wissen über das transzendente, göttliche, andere, heilige, letztinstanzliche kontrolliert werden. Na, wie sollen wir sonst überhaupt den Trieben Einhalt gebieten? Das geht nur durch das Wissen. Da gibt es eine letzte Instanz, der sich alle gegenüber verantworten müssen. Das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes der Bundesrepublik begriffen, wenn sie in der Präambel des Grundgesetzes formulierten, Zitat: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und vor Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Weil es eine letzte Instanz gibt, der Mensch sich gegenüber zu verantworten hat. Alles, was wir über Gott wissen und sagen können, das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Sie ist in ihrem Offenbarungsanspruch und in ihrer klaren Konzeption des Heiligen mit keiner anderen religiösen Schrift der Welt zu vergleichen. Und es ärgert mich oft, dass die Christen so läppisch mit dem Wort Gottes umgehen. Ja, ja, steht in der Bibel, steht in der Bibel. Wenn mich die Jugendlichen früher gefragt haben, was ist denn mit den anderen Religionen der Welt und da ist doch auch überall irgendwie Wahrheit und Klarheit und ist doch was. Und da habe ich gesagt, wisst ihr Kinder, geh zu Hugendubel, das ist so ein großer Bücherladen in Berlin, geh zu Hugendubel und kauft euch die ganzen Bücher, die Vedanta, die drei Bidok der Buddhisten. Lao Tse und Konfuze und Zarathustra und wie sie alle heißen. Und lest sie. Und dann legt euer Neues Testament daneben und lest es. Und wenn ihr das tut, werdet ihr euch für Jesus entscheiden. Wenn ihr die Welt, die Religionen, die Ideologien dieser Welt haben auf viele Fragen überhaupt keine Antwort. Aber all diese Fragen werden in der Heiligen Schrift beantwortet. Deswegen wird ja auch versucht, uns die Heilige Schrift an allen Ecken und Kanten madig zu machen. Nicht zuletzt von irgendwelchen Internetportalen, die also sich mit Wort und Haus und sonst was beschäftigen. Wie viele Theologen, die eben die Bibel in Frage stellen. Warum? Das ist unser Fundament. Ausgerechnet der alte südafrikanische Bischof Desmond Tutu, der hat einmal gesagt, wer ein Volk versklaven will, der muss ihm zuvor die Bibel abnehmen. Siebtens, Gottes Auftrag wird durch Wundersucht gefährdet. Brot und Spiele, Pane et Circensis, war das Motto der Römer, um die Massen in Schach zu halten. Blutige Spektakel, Wunderzauberei, nervenkitzelnde Sportevents, rote Teppiche, Alkohol, Drogen, ohrenbetäubende Musik und ausschweifendes Vergnügen. Und das funktioniert bis heute und in allen Kulturen. Sehr oft verschwimmen die Grenzen zur Spiritualität. Denken wir nur an die Vergötterung von Sportstars oder Pop-Ikonen. Wie schnell werden aus Managern und Despoten Lichtgestalten. Biblische Begriffe der Heilslehre fließen stark ein, da selbst Gläubige sie kaum noch unterscheiden können. Da ist vom Sündenbock, dem erlösenden Tor, dem Wunder von Bern und so weiter die Rede. Wie oft wird der Name Jesu missbraucht, um die abstrusesten Überzeugungen zu legitimieren? Es ist dieser Missbrauch, diese Vereinnahmung des Heiligen durch das Säkulare, das die Apostel drängt, die Gläubigen zur Nüchternheit aufzurufen. Wird dieser Ruf gehört? Seid nüchtern! Achtens, Gottes Auftrag wird durch Geduld erfüllt. Das Versuchen Gottes zeigt sich vielfach durch die Nötigung Gottes. Auch das ist an vielen Orten zu beobachten. Gott, bitte, du musst handeln, und zwar jetzt, sofort. Gott ist in seinen Entscheidungen aber souverän und der Mensch kann nichts anderes tun, als auf seine Antwort, sein Handeln zu warten. Zu dem ungläubigen Thomas sagt Jesus, Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wie viele Christen können sich mit diesem Wort kaum anfreunden? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Weil sie doch endlich etwas von der Macht und der Herrlichkeit sehen wollen. Und auch mir fällt das Warten auf Gottes Handeln oftmals nicht leicht. Die Verheißung Gottes ist aber eindeutig, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Die Ungeduld ist ein Laster der Hölle. Vor einiger Zeit machte die Zeitschrift Brigitte mit dem Artikel, genau mit diesem Artikel, mit diesen Worten Schlagzeile. Sie schrieb, sie übertitelte, zur Hölle mit der Ungeduld. Und so viele Christen werden durch sie, durch die Ungeduld verführt. Ich auch. Wir sind Kinder des Instant-Zeitalters, in dem es immer öfters heißt, jetzt augenblicklich. Im Dienst Gottes verfängt das aber nicht. Wer hier erfolgreich sein will, muss im Glauben immer wieder buchstabieren und festhalten, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn darum bittet. Es ist also gar nicht nötig, in meinem Gebet immer noch einmal eine Schippe draufzulegen und noch ein bisschen intensiver, noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen aufgedrehter zu beten. Er weiß es. Du kannst ihm immer wieder sagen. Aber du musst das begreifen. Er weiß längst, was du brauchst. Es ist ihm nichts verborgen. Neuntens, Gottes Auftrag ist durch die Gier gefährdet. Die Habsucht wird in 1. Timotheus 6 als die Wurzel allen Übels bezeichnet. Von ihr aus ist es nur ein Schritt bis zum Götzendienst. Die Gier nach Ruhm, Ehre und Anbetung und die Gier nach materiellem Besitz sind zwei Seiten derselben Medaille. Nichts lässt Menschen stärker ihre Prinzipien über Bord schmeißen als die Chance auf schnelles Geld und die Akkumulation von immer mehr Reichtum. In dem Spielfilm ein unanständiges Angebot wird das eindrücklich in Szene gesetzt. Erschütternd ist der dort geäußerte Satz, jeder hat seinen Preis. Wie viele Arbeiter im Reich Gottes sind genau daran gescheitert? Wie viele kirchliche Buchhalter kamen in Teufels Küche, weil sie auch das letzte Prozentchen noch an Rendite noch mitnehmen wollten und darum in riskante Papiere hineingesetzt haben. Einer unserer Dozenten hat uns im Seminar immer wieder gesagt, Brüder, das sind drei große Gefahren für einen Prediger, für einen Pastor. Der Griff in die Kasse, der Griff zur Flasche und der Griff unter den Rock. Für wie viele Christen ist der Ehebruch, nämlich die Gier nach etwas anderem, Neuen, Aufregenden zur Normalität geworden? Wir können der ernsten Frage dieses Textes kaum entfliehen. Was ist eigentlich dein Preis? Wann würdest du umkippen? Wie hoch wäre das Gebot, das dich kaufen könnte? Schüttel es nicht so schnell ab, zu sagen, oh, kann mir nicht passieren. Was wäre dein Preis? Sie haben es geschafft. Boah. Punkt 10. Gratulation, Sie waren tapfer. Der Auftrag Gottes treu erfüllt wird belohnt. Stille, Demut, Geduld, Bibelfestigkeit, Mäßigung, Glaube und Nüchternheit sind die hier benannten Tugenden des Glaubens, die durch den Geist Gottes zur Vollmacht zusammengebunden werden. Das ist das, was wir hier sehen. Dass Christus diese Tugend, die er hier an den Tag legt, jetzt durch den Geist Gottes zusammengebunden kriegt zu einer Vollmacht. Der treue Dienst für die Menschen dieser Welt und die tiefe Anbetung Gottes befähigen dazu, dem Satan zu widerstehen. Uns gehört beides zusammen. Der treue Dienst und die Anbetung Gottes. Arbeiten, als ob kein Beten Hilfe und beten, als ob kein Arbeiten Hilfe, hat Luther gesagt. Da kommen die Vollmacht her, dem Bösen zu widerstehen. Diesem Widerstand wird die beglückende Erfahrung der Gotteskindschaft geschenkt, die in Psalm 34 so ausgedrückt wird. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, denn wohnen in der gottlosen Hütten. Das waren 10 geistliche Überlegungen, die in herausfordernden Zeiten zur richtigen Einordnung und Einstellung helfen können und wollen. Amen.